November 1978. Anti-Schah-Demonstrationen in Teheran.
من در اون زمان در پایگاه هوایی خاتمی اصفهان خدمت می‌کردم و خلبان هواپیمای F-14 بودم.
Ich war damals auf dem Militärstützpunkt Khatami in Isfahan. Ich war Kampfpilot und flog meistens eine F-14 Maschine. In dieser Zeit galt Isfahan nach der Stadt Qom als eine der größten religiösen Zentren Irans.
نسبت به سایر شهرهای ایران بعد از قم یکی از شهرهای مذهبی بود.
Jamshid Ostovar sitzt in seinem Wohnzimmer in Siegburg, trinkt einen schwarzen Tee und versucht sich zu erinnern, wie alles begann.
در زمان عزاداری‌های شیعیان که مخصوصاً تاسوعا و عاشورا است اونجا
Bei den religiösen Festen haben sich schon damals viele Menschen versammelt. Doch anfangs haben sie keine harten Parolen gegen die Regierung gerufen. Mit der Zeit aber wurden diese Parolen schärfer und es kam häufiger zu Demonstrationen in Isfahan. Wir erhielten aus Teheran den Befehl, über die Stadt zu fliegen und zu berichten, wie viele Leute dort demonstrierten und wie die Lage dort war, um das nach Teheran weiterzugeben.
مقدار تعداد جمعیت و حرکت‌هایی رو که داره انجام میشه یادداشت بکنیم و به تهران گزارش بدیم.
یه دفعه تبدیل شد شعار استقلال آزادی عدالت اجتماعی به
Aus der Parole Unabhängigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit für die Gesellschaft wurde Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik. Es gab auch keinen Weg mehr zurück. Es war wie ein Sturm, der alles mit sich gerissen hatte.
Auch Manoucher hat vor 30 Jahren alles hautnah miterlebt, was sich in Teheran abspielte. Damals arbeitete er als Journalist bei einer großen iranischen Tageszeitung. Deshalb will er auch seinen Nachnamen nicht öffentlich nennen. Die Stimmung kochte, erinnert sich Manoucher, und wurde von Tag zu Tag aggressiver.
Ende September 1978 setzt Schah Reza Pahlavi einen neuen Premierminister ein, um das Land unter Kontrolle zu bekommen. Am 5. November 1978 hält er seine letzte öffentliche Rede und kündigt Reformen an.
Doch es war alles schon zu spät. Ayatollah Khomeini übte längst einen größeren Einfluss auf die Menschen aus als der Schah. Die Iraner vertrauten den Versprechungen des unbekannten Mullahs aus dem Pariser Exil.
Er hat damals in der Pariser Tageszeitung Le Monde eines seiner berühmtesten Interviews gegeben. Er hat alles mit Demokratie und Freiheit verbunden. Frauen bekommen Freiheiten, die Parteien haben Freiheiten, sogar Kommunisten können sich frei äußern, die Presse ebenfalls. Seine Worte weckten viele Hoffnungen in den Menschen im Iran. Außerdem hatten die Mullahs großen Einfluss, weil jedes Dorf eine Moschee und einen Imam hatte. Sie hatten angefangen mit solchen Versprechen, die Unterschicht auf ihre Seite zu kriegen. Und das führte dazu, dass die islamische Bewegung mehr und mehr die intellektuelle Bewegung beiseite schob.
Am 16. Januar 1979 verlässt der Schah mit seiner Frau das Land.
An dem Tag, an dem der Schah ging, war ich in der Redaktion. Als wir gehört hatten, dass er das Land verlassen will, bekamen wir fast minütlich die neuesten Entwicklungen, wo er sich befand, wo sein Hubschrauber war und so weiter. Der neue Premierminister Bachtiar ging zum Flughafen und verabschiedete sich am Rollfeld. Dann brachten wir die berühmte Schlagzeile: Der Schah ist weg.
Kampfpilot Jamshid Ostovar befand sich an diesem 16. Januar 1979 immer noch auf dem Militärstützpunkt in Isfahan. Nie hätte er gedacht, dass es so weit kommen würde.
تقریباً میشه گفتش که 90% افسرا از این واقعه تأسف خوردن و ناراحت بودن و احساس میکردن که
etwa 90% der Kameraden waren traurig. Wir dachten, wir haben keinen Rückhalt mehr. Sicherlich war der Weggang einer Person, der ich 20 Jahre gedient habe, die ich gesehen habe, über die ich gelesen habe, die Anführer des gesamten iranischen Militärs war, nicht einfach. Aber es gab auch Leute, die bei diesem Putsch dabei waren und sich darüber freuten, dass er wegging. Aber auf unserem Militärstützpunkt herrschte eine andere Stimmung.
Dort lebte der Major damals mit seiner Frau und zwei Söhnen. Arash, der Ältere, war damals 8. Auch er kann sich an diesen Tag, an dem der Schah ins Exil ging, sehr gut erinnern.
Oh, ich habe geweint.
Es fällt dem heute 38-jährigen Mann noch immer schwer, über die Ereignisse des Jahres 1979 zu sprechen. Er kämpft mit den Tränen.
Das war ein Schock. Die letzte Rede von Schaffer, wenn er in diesem Flugzeug ansteigt, wird man nie eine gute Nachricht aus Nahosten hören. Man sieht's, bis jetzt ist immer noch nichts. Ich dachte, es wird, ach, es ist nur Show, es wird besser werden. Und ich war mit der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand kommen wird, der uns hilft. Aber der Tag ist noch nicht gekommen.
Februar 1979. Im Iran kommen laut Die Welt rund 11.000 politische Gefangene auf freien Fuß.
Auf den Straßen feiern die Menschen ihre Befreiung mit Hubkonzerten und Autokorsi.
Am 1. Februar kehrt Ayatollah Khomeini nach 15-jährigem Exil in den Iran zurück.
Während des Anfluges auf Teheran fragt ihn ein Journalist, was er fühle. Khomeini antwortet nichts.
Und dann auf diesen Antwort alle jubeln und da habe ich Arbeitskollegen von meinem Vater vor dem Fuße vom Flugzeug gesehen. Natürlich schockiert. Wie kann man so einen Mann gratulieren, den man über ihn nie wusste, nie kannte und dann Hand zu überreichen.
روز اصلا زلزله بود. دیگه تمام تهران که من بودم.
Es war an dem Tag wie ein Erdbeben. Ganz Teheran machte sich auf den Weg, um Khomeini zu empfangen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass seine Ankunft live im Fernsehen übertragen werden sollte. Das hat man aber nicht sofort hinbekommen. Und einige Leute waren darüber so wütend, dass sie ihre Fernseher aus dem Fenster schmissen. So fanatisch liebten die Menschen Khomeini. Ganz Teheran war bis zum Zentralfriedhof, wo er eine Rede halten sollte, mit Blumen geschmückt. Die Menschen waren mit Besen und Gießkannen auf die Straßen gelaufen, um sie zu reinigen.
Die Wagenkolonne des Ayatollah, den die Iraner voller Ehrfurcht Imam nannten, kam kaum an den jubelnden Menschen vorbei. Dann flog er mit einem Hubschrauber zum Zentralfriedhof. Major Jamshid Ostovar verfolgte die Bilder im Fernsehen.
البته حرفای خوبی می‌زدن بعد از اینم که رفتن به بهشت زهرا مخصوصا سخنرانی بهشت زهرا رو همه
Er hatte eine gute Rede gehalten und versprach viele Freiheiten. Er sagte, dass das Fleisch kostenlos zu bekommen sein würde, ebenfalls Strom und Wasser. Er versprach, das Geld, was das Land mit dem Verkauf des Öls verdiente, an das Volk auszuhändigen. Keiner hatte nachgedacht, wie denn das Land ohne Einkommen und Steuern geführt werden kann. An dem Tag sagte ein Reporter, ein neuer Papst sei gekommen. Nach 2-3 Wochen haben wir allerdings gemerkt, dass das doch kein Papst war und schade, dass der Name des Papstes so missbraucht wurde.
Kurze Zeit später wendete sich das Blatt. Überall tauchten bewaffnete, sogenannte Revolutionswächter auf und drangsalierten die Bevölkerung. Das bekam auch die Presse zu spüren.
Sie stürmten die Tageszeitungen, schlugen die Autoren. Auch Intellektuelle, Schriftsteller oder Oppositionelle wurden angegriffen. Keiner durfte mehr demonstrieren. Von da an war die Stimmung bei den Menschen im Keller. Sie merkten, dass alles leere Versprechungen waren. Wer gegen das Regime vorging, bekam es mit Hisbollah zu tun. Sie schlugen und töteten hemmungslos.
Auch Kampfpilot Jamshid Ostovar wurde eines Tages von den Revolutionswächtern heimgesucht, denn er weigerte sich immer häufiger, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Sein Sohn Arash, damals 8 Jahre alt, erinnert sich.
Als ich von Schule kam, habe ich ihn erlebt, wie er aus seinem Auto ausgestiegen ist und 2 bewaffneten Leuten kamen und haben den Waffen an ihn gerichtet. In dem Moment macht er seinen Overall, Reißverschluss auf und sagte, wenn du wortwörtlich, wenn du Eier hast, dann musst du schießen. Wenn du keine Eier hast, dann kannst du nicht schießen.
...1980, also ein Jahr nach der Revolution, musste Jamshid Ostovar den Iran verlassen. Über Zwischenstationen in Kuwait und England landete er in der Türkei. Seine Familie flüchtete über die kurdischen Berge ebenfalls in die Türkei. Schließlich gingen sie gemeinsam nach Deutschland und beantragten hier politisches Asyl.
Als wir hier kamen, hatten wir nur eine Hose, ein Hemd und eine Jacke.
Die Ostovars strandeten zunächst in Emden. Dort sei ihnen sofort geholfen worden, erzählt der 65-jährige ehemalige Kampfpilot. Dafür seien sie sehr dankbar. Später zog er mit seiner Familie nach Siegburg, machte sich mit einem Fotogeschäft selbstständig und kaufte ein Haus. Auch Journalist Manoucher flüchtete 8 Jahre später, 1988, mit seiner Familie nach Deutschland. Er fand Arbeit und kaufte eine Eigentumswohnung. Seine Söhne sind heute Akademiker. Auf die Frage, ob sie hier glücklich sind, antworten sie alle mit Ja.
Ich habe immer gesagt, nichts ersetzt meine Heimat. Aber ich bin nicht unzufrieden, weil ich mich hier angepasst und Arbeit gefunden habe. Und ich hoffe, dass wir eines Tages in unsere eigentliche Heimat zurückkehren und in Frieden leben können.
Natürlich wünsche ich, dass ich eines Tages in den Iran zurückkehren kann, dort, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern begraben sind. Wenn es meine Gesundheit zulässt, würde ich meinem Land nochmal dienen. Dort werde ich mich auch öffentlich für die Gastfreundschaft der Deutschen bedanken.
بار دیگه از یک بلنگوی استفاده بکنم و از مردم آلمان به خاطر مهمون نوازیشون بار دیگه تشکر
ایرانی ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من ایرانی ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من اگه خاک من از دست بره جایی ندارم دلم میمیرد قصد دیگه نایی ندارم به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من دگر بر روی لبهای خدا وایی ندارم ایرانی ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من ایرانی ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
هموطن بی وطن خواهی مان گر از این بی تو بازی چه بیگانه شدی چشم دل را بگشا عقل را همسفر خویش نما ورنه چون بوم تماشاگر ویران شوی یایده دیگه ندارم طاقت موندن من این شهر را رها می کنم از درد شبونه دل موتن من مرد زبیداد زمونه ایران ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من ایران ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من ایران ایران سرم روی تن من نباشه گر که ویرانه بشه این وطن من.